Der Feuerblitz. Harry wusste nicht genau, wie er es geschafft hatte, in den Keller des Honigtopfes, dann durch den Tunnel und wieder zurück ins Schloss zu gelangen. Jedenfalls kam es ihm vor, als hätte er den Rückweg im Nu zurückgelegt. Und er hatte nicht so recht darauf geachtet, was er eigentlich tat, denn in seinem Kopf schwirrten noch die Worte des Gesprächs, das er soeben mit angehört hatte. Warum hatte es ihm keiner gesagt? Dumbledore, Hagrid, Mr. Weasley, Cornelius Fudge. Warum hatte keiner je erwähnt, dass Harrys Eltern gestorben waren, weil ihr bester Freund sie verraten hatte? Ron und Hermine warfen Harry während des Abendessens ständig nervöse Blicke zu. Doch über das Gehörte zu sprechen trauten sie sich nicht, weil Percy ganz in der Nähe saß. Als sie nach oben gingen, stellten sie fest, dass Fred und George in einem Anfall von Vorfreude auf die Ferien ein halbes Dutzend Stinkbomben in den dicht besetzten Gemeinschaftsraum geworfen hatten. Harry wollte vermeiden, dass Fred und George neugierig fragten, ob er nach Hogsmeade durchgekommen war. Er stahl sich hoch in den leeren Schlafsaal und ging geradewegs auf seine Kommode zu. Er räumte die Bücher beiseite und fand rasch, wonach er suchte. Das in Leder gebundene Fotoalbum, das ihm Hagrid vor 2 Jahren geschenkt hatte. Voller Zauberfotos seiner Mutter und seines Vaters. Er setzte sich aufs Bett, zog die Vorhänge zu und blätterte suchend die Seiten durch, bis bei einem Bild von der Hochzeit seiner Eltern hielt er inne. Da stand sein Vater mit dem widerborstigen, in alle Himmelsrichtungen abstehenden, tiefschwarzen Haar, das Harry geerbt hatte, und winkte ihm strahlend zu. Und da war seine Mutter, Arm in Arm mit seinem Vater, und sie schwebte fast vor Glück. Und da, das musste er sein, der beste Freund seiner Eltern. Harry hatte noch nie einen Gedanken an ihn verschwendet. Wenn er nicht gewusst hätte, dass es Black war, wäre er anhand dieses alten Fotos nie darauf gekommen. Sein Gesicht war nicht eingesunken und wächsern, sondern hübsch, und er lachte herzlich. Arbeitete er schon damals, als dieses Bild aufgenommen wurde, für Voldemort? Plante er bereits den Tod der beiden Menschen an seiner Seite? War ihm klar, dass ihm 12 Jahre in Azkaban bevorstanden, 12 Jahre, die ihn bis zur Unkenntlichkeit entstellen würden? Aber die Dementoren können ihm nichts anhaben, dachte Harry und starrte in das hübsche, lachende Gesicht. Er hört ja schließlich nicht meine Mutter schreien, wenn sie in die Nähe kommen. Harry klappte das Album zu, beugte sich über das Bett und stellte es zurück in seine Kommode. Er legte den Umhang und die Brille ab und stieg ins Bett. Doch zuvor überzeugte er sich davon, dass die Vorhänge zugezogen waren und ihn verbargen. Die Schlafsaaltür ging auf. »Harry?« sagte Ron unsicher. Doch Harry rührte sich nicht und tat, als ob er schliefe. Er hörte, wie Ron wieder hinausging und drehte sich dann auf den Rücken, die Augen weit geöffnet. Ein Hass, wie er ihn noch nie gespürt hatte, durchströmte Harry wie Gift. Er sah Black vor sich, wie er ihn in der Dunkelheit auslachte, als ob jemand das Bild aus dem Album über seine Augen gelegt hätte. Und als ob ihm jemand einen Filmausschnitt zeigte, sah er, wie Sirius Black Peter Pettigrew, der Neville Longbottom ähnelte, in 1000 Stücke schoss. Er hörte, auch wenn er keine Ahnung hatte, wie Blacks Stimme klingen mochte, ein leises, begeistertes Murmeln. »Es ist geschehen, mein Meister. Die Potters haben mich zu ihrem Geheimniswahrer gemacht.« Und dann erklang eine andere Stimme, schrill lachend, und es war dieses Lachen, das Harry durch den Kopf ging, wenn die Dementoren näher kamen. Harry hatte erst in der Morgendämmerung Schlaf gefunden. Als er schließlich aufwachte, war der Schlafsaal verlassen. Er zog sich an und stieg die Wendeltreppe hinunter in den Gemeinschaftsraum, wo nur Ron saß, der eine Pfefferminzkröte aß und sich den Bauch rieb, und Hermine, die ihre Hausaufgaben über 3 Tische ausgebreitet hatte. »Wo sind Sie denn alle?« fragte Harry. »Nach Hause. Heute ist der erste Ferientag, weißt du nicht mehr?« »Bald gibt's Mittagessen. Ich wollte eben nach oben gehen und dich wecken.« Harry ließ sich in einen Sessel am Feuer fallen. Draußen vor den Fenstern fiel immer noch Schnee. Krummbein lag vor dem Kamin ausgestreckt wie ein großer rostroter Teppichvorleger. Du siehst wirklich nicht gut aus, sagte Hermine und sah ihn besorgt an. Mir geht's gut. Hör zu, Harry. Du musst wirklich ziemlich durcheinander sein wegen gestern. Aber du darfst auf keinen Fall eine Dummheit begehen. Was denn zum Beispiel? Sagte Harry. Zum Beispiel Black jagen, sagte Ron scharf. Harry war sonnenklar, dass sie dieses Gespräch geübt hatten, während er geschlafen hatte. Er sagte nichts.
Das wirst du nicht tun, oder, Harry? Weil Black es nicht wert ist, dass du seinetwegen stirbst.
Harry sah sie an. Sie schienen überhaupt nichts zu begreifen. Wisst ihr, was ich jedes Mal, wenn ein Dementor in meine Nähe kommt, sehe und höre? Ich kann hören, wie meine Mutter schreit und Voldemort anfleht. Und wenn ihr eure Mutter so hättet schreien hören, kurz bevor sie umgebracht wurde, dann würdet ihr es nicht so schnell vergessen. Und wenn ihr herausgefunden hättet, dass jemand, der angeblich ihr Freund war, sie verraten und ihr Voldemort auf den Hals gehetzt hätte.
Aber daran kannst du doch nichts ändern. Die Dementoren werden Black fangen und ihn nach Azkaban zurückbringen. Geschieht ihm recht.
Ihr habt gehört, was Fudge gesagt hat. Azkaban setzt Black nicht dermaßen zu wie normalen Menschen. Für ihn ist die Strafe nicht so schlimm wie für andere.
Also, was willst du damit sagen? Sagte Ron angespannt. Willst du etwa Black umbringen, Harry?
Wieder antwortete Harry nicht. Er wusste nicht, was er tun wollte. Er wusste nur, dass er die Vorstellung, nichts zu unternehmen, während Black in Freiheit war, fast nicht ertragen konnte.
Malfoy weiß es, sagte er plötzlich.
Wisst ihr noch, was er in Zaubertränke gesagt hat?
Ich an deiner Stelle würde ihn selbst jagen. Ich wollte Rache.
Ach, willst du etwa auf Malfoys Rat hören, statt auf unseren? Hör zu, weißt du, was Pettigrews Mutter bekommen hat, nachdem Black ihn erledigt hatte? Dad hat es mir erzählt. Den Orden der Merlin erster Klasse und einen Finger ihres Sohnes in einer Schachtel. Das war das größte Stück von ihm, das sie finden konnten. Black ist wahnsinnig, Harry, und er ist gefährlich.
Malfoys Vater muss es ihm erzählt haben, sagte Harry, ohne auf Ron zu achten. Er war im engsten Kreis um Voldemort.
Nenn ihn doch, du weißt schon wer, warf Ron unwirsch ein.
Also wussten die Malfoys offensichtlich, dass Black für Voldemort arbeitete.
Und Malfoy würde es liebend gern sehen, wenn du auch in 1 Million Stücke zerfetzt wirst, wie Pettigrew. Begreif doch! Malfoy wartet doch nur darauf, dass du dich umbringen lässt, bevor er im Quidditch gegen dich spielen muss.
Harry, bitte, bitte sei vernünftig.
Black hat etwas Schreckliches, etwas Abscheuliches getan, aber bring dich nicht selbst in Gefahr. Das will Black doch gerade.
Oh, Harry, du würdest Black doch direkt in die Hände spielen, wenn du nach ihm suchen würdest. Deine Mom und dein Dad würden nicht wollen, dass er dir etwas antut, oder? Sie würden nie und nimmer wollen, dass du ihn suchst.
Ich werde nie wissen, was sie gewollt hätten, denn dank Black habe ich nie mit ihnen gesprochen. Stille trat ein. Krummbein reckte sich genüsslich und fuhr seine Krallen aus. In Rons Tasche zitterte es.
»Sieh mal«, sagte Ron offenbar auf der Suche nach einem anderen Thema, »wir haben Ferien. Bald ist Weihnachten. Lass uns runtergehen und bei Hagrid reinschauen. Wir haben ihn schon seit Ewigkeiten nicht mehr besucht.«
»Nein«,
warf Hermine rasch ein. »Harry darf das Schloss nicht verlassen, Ron.«
»Ja, lasst uns gehen. Dann kann ich ihn fragen, wieso er Black immer ausgelassen hat, als er mir alles über meine Eltern erzählte.« Schon wieder wegen Sirius Black zu streiten, war natürlich nicht Rons Absicht gewesen.
»Oder wir könnten eine Partie Schach spielen«, sagte er hastig. »Oder Koboldstein. Percy hat ein Spiel dagelassen.«
»Nein, wir besuchen Hagrid«, sagte Harry bestimmt. So holten sie ihre Umhänge aus den Schlafsälen, kletterten durch das Porträtloch.
»Stellt euch und kämpft, ihr gelbbräuchigen Bastarde«, rief Sir Cadogan,
stiegen ins verlassene Schloss hinunter und traten durch die Eichenportale hinaus ins Freie. Langsam schlurften sie über den Rasen und zogen einen flachen Graben im glitzernden Pulverschnee. Ihre Socken und Umhangsäume waren durchnässt und mit Eiskrusten übersät. Der verbotene Wald kam ihnen vor, als wäre er verzaubert. Alle Bäume glänzten silbern und Hagrids Hütte sah aus wie ein Stück glasierter Kuchen. Ron klopfte, doch es kam keine Antwort.
»Er ist da nicht etwa draußen?« sagte Hermine, die unter ihrem Umhang bipperte.
doch Ron presste bereits ein Ohr an die Tür. »Da ist so ein komisches Geräusch. Hört mal, ist das vielleicht Fang?«
Auch Harry und Hermine legten die Ohren an die Tür. Von drinnen hörten sie ein leises, bebendes Stöhnen.
»Meint ihr, wir sollten besser jemanden holen?« sagte Ron nervös.
»Hagrid, bist du da?«
rief Harry. Sie hörten schwere Schritte. Dann ging quietschend die Tür auf. Hagrid stand vor ihnen mit roten und verschwollenen Augen. Tränen liefen an seiner Lederweste herunter.
»Du hast doch gehört!«
polterte er und warf sich jählings Harry um den Hals. Bei Hagrid, der mindestens doppelt so groß war wie ein normaler Mensch, war dies nicht zum Lachen. Schon knickte Harry unter Hagrids Last ein. Ron und Hermine kamen zu seiner Rettung, packten Hagrid an den Armen und hieften ihn mit Harrys Hilfe zurück in die Hütte. Hagrid ließ es zu, dass sie ihn zu einem Stuhl buxierten. Er sackte über dem Tisch zusammen und fing haltlos an zu schluchzen. Sein Gesicht glitzerte von Tränen, die auf seinen krausen Bart tropften.
»Hagrid, was ist denn los?« fragte Hermine vollkommen baff.
Erst jetzt bemerkte Harry einen amtlich wirkenden Brief, aufgefaltet auf dem Tisch liegen.
»Was ist das, Hagrid?«
Hagrid begann noch heftiger zu schluchzen. Doch er schob Harry den Brief zu, der hob ihn hoch und las vor. »Sehr geehrter Mr. Hagrid, im Zuge unserer Untersuchung des Angriffs eines Hippogreifs auf einen Schüler in Ihrem Unterricht vertrauen wir der Versicherung Professor Dumbledores, dass Sie für den bedauerlichen Zwischenfall keine Verantwortung tragen.«
»Na also, Hagrid, ist doch gut«, sagte Ron und klatschte
Hagrid auf die Schulter. Doch Hagrid schluchzte nur, und mit seiner Riesenpranke gestikulierend bedeutete er Harry, den Brief weiterzulesen.
»Allerdings müssen wir unsere Besorgnis über den fraglichen Hippogreif zum Ausdruck bringen. Wir haben beschlossen, die offizielle Beschwerde von Mr. Lucius Malfoy zu unterstützen und übergeben die Angelegenheit daher dem Ausschuss für die Beseitigung gefährlicher Geschöpfe. Die Anhörung findet am 20. April statt, und wir bitten Sie, sich an diesem Tag mit Ihrem Hippogreif in den Amtsräumen des Ausschusses in London einzufinden. In der Zwischenzeit muss der Hippogreif von den anderen Tieren abgesondert und angebunden werden, mit kollegialen Grüßen.« Es folgte eine Liste der Schulbeiräte.
»Oh«, sagte Ron, »aber du hast gesagt, Seidenschnabel ist kein schlechter Hippogreif, Hagrid. Ich wette, er kommt davon.«
»Du kennst diese Widerlinge in diesem Ausschuss nicht. Die haben's auf interessante Geschöpfe abgesehen.«
Ein plötzliches Geräusch von hinten ließ Harry, Ron und Hermine herumfahren. Seidenschnabel. Der Hippogreif lag in einer Ecke der Hütte und hackte auf etwas herum, aus dem Blut über den ganzen Boden sickerte.
»Ich konnte ihn doch nicht angebunden draußen im Schnee lassen. Ganz alleine und an Weihnachten.«
Harry, Ron und Hermine sahen sich an. Sie hatten mit Hagrid nie ernsthaft über die interessanten Geschöpfe gesprochen, wie er sie nannte, während andere Leute von schrecklichen Monstern sprachen. Andererseits schien von Seidenschnabel keine besondere Gefahr auszugehen. Und wenn sie an Hagrids andere Monster dachten, wirkte er sogar ganz niedlich.
»Du musst dir eine gute und starke Verteidigung einfallen lassen, Hagrid. Ich bin sicher, du kannst beweisen, dass Seidenschnabel ganz harmlos ist.«
»Es macht auch keinen Unterschied. Diese Teufel vom Beseitigungsausschuss, die hat Lucius Malfoy doch alle in der Tasche. Haben Angst vor ihm. Und wenn ich bei der Anhörung verliere, wird Seidenschnabel...«
Hagrid fuhr flink mit dem Finger über seinen Hals. Dann brach er in lautes Wehklagen aus und ließ seinen Kopf auf die Arme fallen.
»Was ist mit Dumbledore, Hagrid?« sagte Harry.
»Der hat schon viel zu viel für mich getan. Hat genug Scherereien, muss diese Dementoren vom Schloss fernhalten, und dazu kommt noch Sirius Black, der hier rumschleicht.«
Ron und Hermine warfen Harry einen raschen Blick zu, als ob sie erwarteten, er würde Hagrid ausschelten, weil er ihm nicht die Wahrheit über Black gesagt hatte. Doch Harry brachte es nicht über sich. Nicht jetzt, da er Hagrid so bedrückt und verängstigt vor sich sah.
»Hör zu, Hagrid. Hermine hat recht. Du darfst nicht aufgeben. Du brauchst nur eine gute Verteidigung. Du kannst uns als Zeugen aufrufen. Ich bin mir fast sicher, dass ich mal von einem Rechtsstreit wegen einer Hippogreifschlägerei gelesen habe. Und der Hippogreif ist davongekommen. Ich schlag's für dich nach, Hagrid, und sehe mir an, was da genau passiert ist.
Hagrid heulte nur noch lauter. Harry und Hermine wandten sich hilfesuchend an Ron.
Soll ich eine Tasse Tee machen?
Harry starrte ihn an.
Das tut meine Mom auch immer, wenn jemand durchgedreht ist, murmelte Ron schulterzuckend.
Endlich, nachdem sie Hagrid noch viele Male ihre Hilfe versprochen hatten und er eine dampfende Tasse Tee vor sich hatte, schneuzte er sich mit einem Tischtuch großen Taschentuch und sagte,
»Ihr habt recht. Ich kann hier nicht einfach in Grund und Boden versinken. Muss mich zusammenreißen.«
Fang der Saurüde kroch schüchtern unter dem Tisch hervor und legte den Kopf auf Hagrids Knie.
»War in letzter Zeit einfach nicht mehr der Alte. Mach mir Sorgen wegen Seidenschnabel und dass keiner meinen Unterricht mag.«
»Wir finden ihn gut«, log Hermine sofort. »Ja, er ist wirklich, wirklich toll«, sagte Ron und kreuzte dabei die Finger unter dem Tisch. »Wie geht's denn den Flubberwürmern?«
»Tot. Zu viel Salat.«
»Oh nein«, sagte Ron mit zuckenden Lippen.
»Und diese Dementoren spielen mir ganz übel mit, könnt ihr glauben. Muss jedes Mal an denen vorbei, wenn ich in den drei Besen einen trinken will, als ob ich wieder in Azkaban wäre.«
Er verfiel in Schweigen und nahm nur noch hin und wieder einen Schluck Tee. Harry, Ron und Hermine starrten ihn atemlos gespannt an. Nie hatte er ihnen von seiner kurzen Haft in Azkaban erzählt. Nach einer Weile sagte Hermine schüchtern,
»Ist es schlimm dort, Hagrid?«
»Du hast ja keine Ahnung. Hab noch nie sowas erlebt. Dachte, ich würd verrückt. Ständig ging mir fürchterliches Zeug durch den Kopf. Der Tag, an dem sie mich aus Hogwarts rausgeworfen haben. Der Tag, an dem mein Dad gestorben ist. Der Tag, an dem ich Norbert gehen lassen musste.«
Seine Augen füllten sich mit Tränen. Norbert war das Drachenbaby, das Hagrid einst beim Kartenspiel gewonnen hatte.
»Du weißt nach einer Zeit nicht mehr, wer du bist. Und du weißt nicht mehr, warum du überhaupt noch leben sollst. Ich habe immer gehofft, ich würde einfach im Schlaf sterben. Als sie mich rausgelassen haben, da war es, als wäre ich neugeboren. Alles Kram wieder auf mich eingeströmt. Ach, es war das schönste Gefühl auf der Welt. Aber ich sag euch, die Dementoren waren gar nicht begeistert davon, dass sie mich gehen lassen mussten.«
»Aber du warst unschuldig«,
Hagrid schnaubte.
»Glaubt ihr, das spielt für die eine Rolle? Ist ihnen Schnurz egal. Solange ein paar hundert Menschen dort um sie her festsitzen und sie ihnen alles Glück aussaugen können, schert es sie keinen Deut, wer schuldig ist und wer nicht.«
Hagrid verstummte einen Moment und starrte in seinen Tee. Dann sagte er leise,
»Dachte, ich lasse Seidenschnabel einfach frei. Vielleicht kriege ich ihn dazu, fortzufliegen. Aber wie erklärst du einem Hippogreif, dass er sich verstecken muss? Und ich habe Angst, das Gesetz zu brechen.«
Er sah sie an, und wieder rannten Tränen über seine Wangen.
»Ich will nie mehr zurück nach Azkaban.«
Der Besuch bei Hagrid war zwar nicht gerade lustig gewesen, doch er hatte die Wirkung, die Ron und Hermine erhofft hatten. Obwohl Harry Black keineswegs vergessen hatte, konnte er nicht ständig über Rache nachbrüten, wenn er Hagrid in seiner Sache gegen den Ausschuss für die Beseitigung gefährlicher Geschöpfe helfen wollte. Am nächsten Tag gingen er, Ron und Hermine in die Bibliothek und kehrten mit den Armen voller Bücher in den leeren Gemeinschaftsraum zurück. Vielleicht stand etwas Hilfreiches für die Verteidigung Seidenschnabels drin. Alle drei setzten sich vor das prasselnde Feuer und blätterten langsam durch die Seiten der verstaubten Bände über berühmte Fälle wild gewordener Biester. Nur gelegentlich wechselten sie ein paar Worte, wenn sie auf etwas Wichtiges stießen.
»Hier ist was! Im Jahr 1722 gab es einen Fall. Ah, aber der Hippogreif wurde verurteilt. Ah, Schaut mal, was sie mit ihm gemacht haben. Das ist ja abscheulich. Das hilft uns vielleicht weiter. Seht mal, im Jahr 1296 hat ein Manticore jemanden zerfleischt und sie haben ihn freigelassen. Oh nein, das war nur, weil sie alle zu viel Angst hatten und keiner sich in seine Nähe traute.
Unterdessen war das Schloss wie immer herrlich weihnachtlich geschmückt worden, auch wenn kaum Schüler dageblieben waren, die sich darüber freuen konnten. Dicke Büschel aus Stechpalmenzweigen und Misteln zogen sich die Korridore entlang. Aus den Rüstungen leuchteten geheimnisvolle Lichter und in der großen Halle prangten die üblichen 12 Weihnachtsbäume, an denen goldene Sterne glitzerten. Ein überwältigender und leckerer Geruch aus den Küchen wehte durch die Korridore und am Weihnachtsabend war er so stark geworden, dass selbst Krätze die Nase aus Rons schützender Tasche herausstreckte und hoffnungsvoll schnupperte. Am Weihnachtsmorgen weckte Ron Harry, indem er ihm ein Kissen an den Kopf warf.
»Hallo, Geschenke!«
Harry tastete nach seiner Brille und setzte sie auf, dann schaute er durch das Halbdunkel zum Bettende, wo ein kleiner Haufen Päckchen lag. Ron war schon dabei, das Papier von seinen Geschenken zu reißen.
»Noch ein Pulli von Mom. Wieder kastanienbraun. Sieh mal nach, ob du auch einen hast.«
Harry hatte. Mrs. Weasley hatte ihm einen scharlachroten Pulli geschickt, den Gryffindor-Löwen auf die Brust gestickt, zusammen mit einem Dutzend selbstgebackener Pfefferminztörtchen, einem Stück Weihnachtskuchen und einer Schachtel Nusskrokant. Als er all diese Sachen beiseite schob, sah er ein langes, schmales Paket darunter liegen.
»Was ist denn das?« fragte Ron, der mit einem frisch ausgepackten Paar kastanienbrauner Socken in der Hand zu ihm herübersah.
»Keine Ahnung.« Harry riss das Päckchen auf und erstarrte mit offenem Mund, als ein schimmernder Besen auf seine Bettdecke rollte. Ron ließ die Socken fallen und sprang vom Bett, um sich die Sache näher anzusehen.
»Ich fass es nicht«, sagte er mit rauer Stimme.
Es war ein Feuerblitz. Der gleiche wie der Traumbesen, den sich Harry Tag für Tag in der Winkelgasse angesehen hatte. Der Stiel glänzte, als er ihn hochhielt. Er spürte ihn vibrieren und ließ ihn los. Er blieb mitten in der Luft schweben, ohne Halt, auf genau der richtigen Höhe, um ihn besteigen zu können. Harrys Augen wanderten von der goldenen Seriennummer an der Spitze des Stiels hinüber zu den vollkommen glatten, stromlinienförmig gestutzten Birkenzweigen, die den Schweif bildeten.
»Wer hat dir den geschickt?« fragte Ron mit andächtiger Stimme.
»Schau nach, ob irgendwo eine Karte rumliegt«, sagte Harry.
Ron zerriss die Verpackung des Feuerblitzes.
»Nichts. Meine Güte, wer sollte denn so viel Gold für dich ausgeben?«
»Nun, ich wette jedenfalls, dass es nicht die Dursleys waren. Ich wette, es war Dumbledore. Er hat ja auch den Tarnumhang anonym geschickt.«
»Der gehört allerdings meinem Dad«, sagte Harry. »Dumbledore hat ihn nur an mich weitergegeben. Er würde keine 500 Galeonen für mich ausgeben. Das kann er einfach nicht machen, seinen Schülern solche Sachen schenken. Deshalb sagt er ja nicht, dass es von ihm ist, damit so ein Dödel wie Malfoy nicht sagen kann, er würde dich bevorzugen.«
»Hey, Harry! Malfoy! Warte, bis er dich auf dem Besen sieht. Dem wird speiübel werden. Dieser Besen ist nach internationalem Standard gebaut, sage ich dir.«
»Ich kann's einfach nicht glauben«, murmelte Harry und fuhr mit der Hand über den Feuerblitz, während Ron auf Harrys Bett sank und sich dumm und dusselig lachte beim Gedanken an Malfoy.
»Wer? Ich weiß«, sagte Ron und gab sich einen Ruck.
»Ich weiß, wer es sein könnte.
Lupin.«
»Was? Lupin? Hör mal, wenn der so viel Gold hätte, könnte er sich doch einen neuen Umhang zulegen.«
»Ja, schon. Aber er mag dich. Und er war nicht da, als dein Nimbus zu Bruch ging und hat vielleicht davon gehört und beschlossen, dir in der Winkelgasse den Besen zu...«
»Was meinst du damit, er war nicht da?
Er war krank, als wir dieses Spiel hatten.«
»Jedenfalls war er nicht im Krankenflügel«, sagte Ron. »Ich war nämlich da und hab die Bettpfannen geputzt. Du weißt doch, diese Strafarbeit von Snape.«
Harry sah Ron stirnrunzelnd an. »Ich glaube nicht, dass Lupin sich so etwas leisten kann.« Hermine war in ihrem Morgenmantel und mit Krummbein auf dem Arm hereingekommen. Der Kater schien über sein Halsband aus Lametta nicht gerade erfreut und schaute grantig aus den Augen.
»Bring ihn bloß nicht hier rein«, sagte Ron, wühlte rasch in den Untiefen seines Bettes nach Krätze und verstaute ihn in seiner Schlafanzugsjacke.
Doch Hermine achtete nicht auf ihn. Sie ließ Krummbein auf das leere Bett von Seamus fallen und starrte mit offenem Mund auf den Feuerblitz.
Oh, Harry, wer hat dir denn den geschenkt?
Keine Ahnung, sagte Harry. War keine Karte oder sowas dabei. Zu seiner großen Verwunderung schien Hermine von dieser Mitteilung weder besonders überrascht noch begeistert. Im Gegenteil, sie zog eine Schnute und biss sich auf die Lippen.
»Was ist denn los mit dir?« fragte Ron. »Ich weiß nicht. Aber es ist ein wenig merkwürdig, oder? Das ist doch angeblich ein ziemlich guter Besen, oder?«
Ron seufzte ungehalten.
»Das ist der beste Besen, den es gibt, Hermine. Also muss er ziemlich teuer gewesen sein.
Hat wahrscheinlich mehr gekostet als alle Besen des Slytherins zusammen,« sagte Ron ausgelassen.
»Na also, wer würde Harry etwas so Teures schicken und nicht einmal seinen Namen verraten? Wen kümmert das? Hör mal, Harry, kann ich ihn kurz ausfliegen? Ich glaube nicht, dass einer von euch gerade jetzt mit diesem Besen fliegen sollte,« sagte Hermine schrill.
Harry und Ron starrten sie an.
»Was glaubst du, soll Harry damit anfangen, den Boden fegen?« sagte Ron.
Doch bevor Hermine antworten konnte, sprang Krummbein von Seamus Bett herüber und warf sich mit ausgefahrenen Krallen auf Rons Brust.
»Schmeiß das Biest hier raus!« brüllte Ron,
während Krummbein seinen Schlafanzug zerfetzte und Krätze einen verzweifelten Fluchtversuch über seine Schultern unternahm. Ron packte Krätze am Schwanz und trat mit dem Fuß nach Krummbein, jedoch vergeblich, denn er traf nur den Koffer am Fuß von Harrys Bett. Der Koffer kippte um und Ron hopste jaulend vor Schmerz auf einem Fuß durch das Zimmer. Plötzlich sträubte sich Krummbeins Fell. Ein schrilles, blechernes Pfeifen erfüllte den Raum. Das Taschenspikoskop war aus Onkel Vernons alten Socken gekullert und lag jetzt surrend und blitzend auf dem Boden.
»Das habe ich ganz vergessen«, sagte Harry, bückte sich und hob das Spikoskop auf. »Diese Socken trage ich möglichst nie.«
Das Spikoskop surrte und pfiff in seine Hand. Krummbein starrte es fauchend und knurrend an. Ron saß auf Harrys Bett und rieb sich den Zeh.
»Den Kater bringst du jetzt besser raus, Hermine«, sagte er wütend. »Kannst du dieses Ding nicht abstellen?«, fügte er an Harry gewandt hinzu,
während Hermine mit Krummbein, dessen gelbe Augen immer noch heimtückisch auf Ron gerichtet waren, mit erhobenem Haupt hinausmarschierte. Harry stopfte das Spikoskop zurück in die Socken und warf es in seinen Koffer. Alles, was sie jetzt noch hören konnten, waren Rons gestöhnte Schmerzens- und Wutbekundungen. Krätze rollte sich in Rons Hände ein. Harry hatte die Ratte schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen und er war unangenehm überrascht, dass sie, einst so fett, jetzt ganz abgemagert war. Auch schienen ihr ganze Büschel Fell ausgefallen zu sein.
»Sieht nicht besonders gut aus, oder?« »Das ist die Aufregung«, sagte Ron. »Wenn dieser blöde Riesenmuff ihn nur in Ruhe lassen würde, ging's ihm besser.«
Doch Harry, der noch wusste, dass die Frau in der magischen Menagerie gesagt hatte, Ratten lebten nur 3 Jahre, beschlich die ungute Ahnung, dass Krätze, wenn er nicht bald mit Kräften aufwartete, die er bisher verborgen hatte, das Ende seines Lebens erreicht hatte. Und trotz Rons ständiger Beschwerden, dass Krätze langweilig und nutzlos sei, war er sicher, dass Ron sehr traurig sein würde, wenn Krätze tot wäre. Weihnachtlicher Geist war an diesem Morgen im Gemeinschaftsraum der Gryffindors gewiss nicht übermäßig zu spüren. Hermine hatte Krummbein in ihrem Schlafsaal eingeschlossen, war jedoch sauer auf Ron, weil er nach ihm getreten hatte. Ron rauchte immer noch vor Zorn wegen Krummbeins neuerlichem Versuch, Krätze zu verspeisen. Harry gab die Hoffnung auf, er könnte die beiden dazu bringen, sich wieder zu versöhnen, und wandte sich dem Feuerblitz zu, den er mit in den Gemeinschaftsraum genommen hatte. Aus irgendeinem Grund schien sich Hermine auch darüber zu ärgern. Sie sagte nichts, warf jedoch ständig missmutige Blicke auf den Besen, als ob auch er ihren Kater bekrittelt hätte. Zum Mittagessen gingen sie hinunter in die große Halle. Die Tische der 4 Häuser waren erneut an die Wände gerückt worden und ein einziger Tisch, gedeckt für 12, stand in der Mitte. Die Professoren Dumbledore, McGonagall, Snape, Sprout und Flitwick saßen da zusammen mit Filch, dem Hausmeister, der seine übliche braune Jacke abgelegt hatte und einen sehr alten und recht mottenzerfressen aussehenden Frack trug. Es waren nur noch 3 andere Schüler da, 2 äußerst aufgeregt wirkende Erstklässler und ein schmollgesichtiger 5. Klässler von den Slytherins.
»Fröhliche Weihnachten«,
sagte Dumbledore, als Harry, Ron und Hermine auf den Tisch zukamen.
Da wir so wenige sind, schien es mir albern, die Haustische zu nehmen. Setzt euch, setzt euch.«
Harry, Ron und Hermine setzten sich nebeneinander an das eine Ende des Tisches.
»Knallbonbons«,
sagte Dumbledore begeistert und bot Snape die Verschnürung eines großen silbernen Bonbons an. Snape packte es zögernd und zog daran. Laut wie ein Pistolenknall flog das Knallbonbon auseinander und es erschien ein großer, spitzer Hexenhut, auf dem ein ausgestopfter Geier saß. Harry, dem die Geschichte mit dem Irrwicht einfiel, fing Rons Blick auf und beide grinsten. Snape presste die Lippen zusammen und schob den Hut zu Dumbledore hinüber, der ihn sofort anstelle seines Zaubererhuts aufsetzte.
»Haut rein«,
wies er die Tischgesellschaft an und strahlte in die Runde. Während sich Harry Bratkartoffeln auftat, öffneten sich erneut die Türen der großen Halle. Es war Professor Trelawney, die wie auf Rädern zu ihnen herübergeglitten kam. Zur festlichen Gelegenheit hatte sie ein grünes, silbern besticktes Kleid angezogen, das sie mehr denn je wie eine glitzernde, übergroße Libelle aussehen ließ.
»Sibyl, das ist ja eine angenehme Überraschung«, sagte Dumbledore und erhob sich. »Ich habe in die Kristallkugel geschaut, Direktor«, sagte Professor Trelawney mit ihrer rauchigsten, unirdischsten Stimme, »und zu meiner Verwunderung sah ich, wie ich mein einsames Mahl stehen ließ und mich ihnen anschloss. Sollte ich denn die Winke des Schicksals missachten? Auf der Stelle verließ ich meinen Turm, und ich bitte Sie inständig, die Verspätung zu entschuldigen.« »Aber gewiss, gewiss«, sagte Dumbledore mit funkelnden Augen, »lassen Sie mich einen Stuhl für Sie zeichnen.«
Und tatsächlich zeichnete er mit dem Zauberstab einen Stuhl in die Luft, der sich ein paar Sekunden drehte und dann mit einem dumpfen Knall zwischen die Professoren Snape und McGonagall fiel. Professor Trelawney jedoch setzte sich nicht. Ihre riesigen Augen waren am Tisch entlang gewandert und plötzlich stieß sie einen gedämpften Schrei aus.
»Ich wage es nicht, Direktor. Wenn ich mich dazusetze, sind wir 13. Ah, nichts bringt mehr Unglück. Vergessen Sie nie, wenn 13 bei Tisch sitzen, wird der Erste, der sich erhebt, sterben.«
»Das werden wir riskieren, Sibyl«, sagte Professor McGonagall ungeduldig. »Bitte, setzen Sie sich, der Truthahn wird langsam kalt.«
Professor Trelawney zögerte, dann ließ sie sich auf den leeren Stuhl nieder mit geschlossenen Augen und zusammengepresstem Mund, als ob sie fürchtete, ein Gewitterblitz würde auf dem Tisch einschlagen. Professor McGonagall rührte mit einem großen Löffel in einer Terrine.
»Kutteln, Sibyl?«
Professor Trelawney achtete nicht auf sie. Sie öffnete die Augen und blickte erneut in die Runde.
»Aber wo ist der liebe Professor Lupin?« »Ich fürchte, der arme Kerl ist schon wieder krank«,
sagte Dumbledore und bedeutete mit einer Handbewegung, dass sich nun alle bedienen sollten.
»Großes Pech, dass es ausgerechnet an Weihnachten passiert.«
»Aber Sie haben das doch sicher gewusst, Sibyl«,
sagte Professor McGonagall mit hochgezogenen Augenbrauen. Professor Trelawney schenkte Professor McGonagall einen sehr kühlen Blick.
»Natürlich wusste ich es, Minerva. Aber man geht nicht mit der Tatsache hausieren, dass man allwissend ist. Häufig tue ich so, als ob ich nicht im Besitz des inneren Auges wäre, um andere nicht nervös zu machen.«
»Ah, das erklärt eine ganze Menge«, sagte Professor McGonagall säuerlich.
Professor Trelawneys Stimme war plötzlich um einiges weniger rauchig.
»Wenn du es also unbedingt wissen musst, Minerva, ich habe gesehen, dass Professor Lupin nicht lange bei uns bleiben wird. Er selbst scheint zu wissen, dass seine Zeit knapp bemessen ist. Er ist buchstäblich geflohen, als ich ihm anbot, für ihn die Kristallkugel zu schauen.«
»Nicht zu fassen«, sagte Professor McGonagall.
»Ich glaube nicht, dass Professor Lupin in unmittelbare Gefahr ist«, sagte Dumbledore fröhlich, doch mit leisem Nachdruck, was das Gespräch der beiden Lehrerinnen beendete. »Severus, Sie haben ihm doch noch einmal diesen Trank gebraut.« »Ja, Direktor«, sagte Snape. »Gut, dann sollte er ihm nu wieder auf den Beinen sein. Derek, hast du schon von diesen Grillwürstchen gekostet? Ah, sie sind köstlich.
Der Junge aus der ersten Klasse, so direkt von Dumbledore angesprochen, errötete bis zu den Haarspitzen und griff mit zitternden Händen nach der Platte mit den Würstchen. Professor Trelawney verhielt sich die nächsten 2 Stunden bis zum Ende des Weihnachtsmahls fast normal. Zum Platzen voll und mit den Hüten aus den Knallbonbons auf den Köpfen erhoben sich Harry und Ron als Erste von der Tafel, und da kreischte sie laut auf:
»Meine Lieben, wer von euch ist zuerst aufgestanden? Wer?«
»Keine Ahnung«, sagte Ron und sah Harry verlegen an. »Ich denke nicht, dass es eine Rolle spielt«, sagte Professor McGonagall kühl, »außer wenn ein Verrückter mit einer Axt draußen vor der Tür wartet, um den Ersten zu meuchen, der in die Eingangshalle kommt.« Selbst Ron lachte. Professor Trelawney sah höchst pikiert aus.
»Kommst du?« sagte Harry zu Hermine.
»Nein. Ich möchte noch kurz mit Professor McGonagall sprechen.«
»Fragt wahrscheinlich, ob sie noch mehr Unterricht nehmen kann.« Gähnte Ron, als sie in die Eingangshalle traten, in der weit und breit kein verrückter Axtmörder zu sehen war. Am Porträtloch angelangt, stellten sie fest, dass Sir Cadogan eine Weihnachtsparty mit ein paar Mönchen, einigen ehemaligen Schulleitern von Hogwarts und seinem fetten Pony feierte. Er schob sein Visier hoch und prostete ihnen mit einem Krug Met zu.
»Fröhliche Weihnachten! Passwort?«
»Fieser Hund!«
»Und Sie auch, Sir!«
dröhnte Sir Cadogan, als das Gemälde zur Seite schwang und sie einließ. Harry ging gleich hoch in den Schlafsaal, holte den Feuerblitz und das Besenpflegeset, das ihm Hermine zum Geburtstag geschenkt hatte, brachte sie herunter und suchte dann nach etwas, was er am Feuerblitz ausbessern konnte. Allerdings gab es keine verborgenen Zweige, die man umschnippeln konnte, und der Stiel glänzte so, dass es unsinnig schien, ihn zu polieren. Er und Ron bewunderten ihn einfach aus allen Richtungen, bis sich das Porträtloch öffnete und Hermine hereinkam, begleitet von Professor McGonagall. Obwohl Professor McGonagall die Leiterin des Hauses Gryffindor war, hatte Harry sie bisher nur einmal im Gemeinschaftsraum gesehen, und das wegen einer sehr ernsten Ankündigung. Die beiden Jungen, die noch immer den Feuerblitz in Händen hielten, starrten ihre Lehrerin an. Hermine ging um sie herum, setzte sich, griff sich das nächste Buch und verbarg ihr Gesicht dahinter.
»Das ist er also, nicht wahr?«
sagte Professor McGonagall umstandslos, ging hinüber zum Kamin und musterte den Feuerblitz.
»Miss Granger hat mir soeben mitgeteilt, dass man Ihnen einen Besen geschickt hat, Potter.«
Harry und Ron wandten sich zu Hermine um. Sie konnten sehen, wie ihre Stirn über dem Buch, das sie falsch herumhielt, rot anlief.
»Darf ich mal?« sagte Professor McGonagall,
wartete jedoch nicht auf eine Antwort und zog ihnen den Feuerblitz stracks aus den Händen. Sie untersuchte ihn sorgfältig vom Stiel bis zu den Zweigspitzen.
»Und keine Notiz dazu, Potter?«
»Keine Karte.«
»Keine Mitteilung irgendwelcher Art?«
»Nein.«
»Verstehe.«
»Nun, ich fürchte, ich werde ihn beschlagnahmen müssen, Potter.«
»Wie bitte? Warum?«
»Er muss auf Zauberflüche überprüft werden. Ich bin natürlich keine Fachfrau, aber ich bin sicher, Madame Hooch und Professor Flitwick werden ihn auseinandernehmen.«
»Ihn auseinandernehmen?« wiederholte Ron, als ob Professor McGonagall verrückt geworden wäre.
»Ach, es dürfte nicht mehr als ein paar Wochen dauern«, sagte Professor McGonagall. »Sie bekommen ihn zurück, wenn wir sicher sind, dass er nicht verhext ist.«
»Der ist völlig in Ordnung«, sagte Harry mit leichtem Zittern in der Stimme. »Ehrlich, Professor?«
»Das können Sie nicht wissen, Potter. Jedenfalls nicht, bis Sie ihn geflogen haben. Und ich fürchte, das kommt nicht in Frage, bis wir sicher sind, dass damit kein Hokuspokus getrieben wurde. Ich werde Sie auf dem Laufenden halten.«
Professor McGonagall machte auf dem Absatz kehrt und trug den Feuerblitz aus dem Porträtloch, das sich hinter ihr schloss. Harry stand da und starrte ihr nach, die Dose mit der Hochglanzpolitur immer noch in der Hand. Ron jedoch machte sich über Hermine her.
»Wieso rennst du eigentlich zu McGonagall?«
Hermine warf ihr Buch beiseite. Sie war immer noch rosa im Gesicht, doch sie stand auf und sah Ron verteidigungslustig ins Gesicht.
»Weil ich dachte, und Professor McGonagall stimmt mir zu, dass es vielleicht Sirius Black war, der Harry den Besen geschickt hat.«